Ciao und herzlich willkommen zum Make It Podcast, der Podcast über digitale und persönliche Transformation. Ich bin der Stefano, bin der Host von dem Podcast und in dieser Folge habe ich den Martin Inderbitzin bei mir zu Gast. Der Martin ist Neurowissenschaftler. Martin, herzlich willkommen.
Hey Stefano, danke vielmals. Es ist eine Freude, dass ich da sein kann.
Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für die Folge. Martin, du bist Neurowissenschaftler. Kannst du uns mal schnell erklären, was das überhaupt ist? Und dann würde ich dann gerade in deine Story eintauchen, was einzigartig an dir ist. Wirklich einzigartig kann ich an dieser Stelle unterstreichen, in deiner ganzen Lebensgeschichte.
Ja, sehr gerne. Also Neurowissenschaft beschäftigt sich mit dem Hirn primär, also Hirn und Nervensystem, also periphere Nervensystem. Und ich habe das studiert an der ETH, so ein bisschen von der wissenschaftlichen Seite, nicht der medizinischen. Also ich bin jetzt kein Chirurg, ich kann jetzt nicht operieren am Hirn, sondern es ist wirklich einfach darum gegangen zu verstehen, was macht das Hirn, wie funktioniert das eigentlich, wie ist das Hirn eigentlich mit dem Körper verlinkt, wie ist die Interaktion, also es ist ein sehr spannendes Feld, weil halt einfach auch noch ganz viel unbekannt ist und wir noch nicht wissen. Also Neurowissenschaften probieren eigentlich so ein bisschen wie das schwarze Loch da oben in unserem Kopf ein bisschen durchleuchten und besser zu verstehen, was da eigentlich abgeht, genau.
Genau, und deine Story habe ich ja vorher erzählt. Du hast eigentlich eine unglaubliche Geschichte, wo du ja hinter dir hast, sprich, wo du nach wie vor voll drin bist. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen?
Ja, sicher. Ich fange vielleicht an, so ein bisschen professionell habe ich ursprünglich da in Zürich studiert, habe da meine Ausbildung gemacht, bin dann auf Barcelona, habe dort meinen Doktor gemacht und habe dann kurz darauf ab, als ich das fertig habe, eine ganz blöde Diagnose bekommen, sehr unerwartet, mit etwa 32 Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das ist sehr ein gefährlicher Krebs. Normalerweise überlebst du dann nicht sehr lang. Also damals sind so die Überlebensraten so um die 3 Jahre gewesen. Das, je nachdem, in welchem Stadium das du findest, ist ziemlich prekär und bist dann ziemlich schnell eigentlich nicht mehr dabei. Und ja, das ist wahrscheinlich das einschneidendste Erlebnis gewesen bis jetzt in meinem Leben, wo wirklich mein Leben auf den Kopf gestellt hat, von einem Tag auf den anderen, wo du plötzlich merkst, ja, wie kostbar das Leben ist, einerseits, aber andererseits auch, ich sage vielleicht, aber du hast jetzt mit den Neurowissenschaften angefangen, auch wie Wissen ein guter Start ist, aber du kannst noch so viel wissen, du kannst einen Doktor haben in Neuroscience und du kannst nicht klarkommen mit so einer Situation. Das ist für mich einer der Big Aha-Momente gewesen, dass obwohl ich einen PhD hatte, ich völlig überfordert war, völlig ins Loch gefallen. Ja, der Unterschied zwischen Wissen, etwas wissen und Wissen können anwenden. Und das ist das, was ich jetzt eigentlich mache. Seit 10 Jahren habe ich die Geschichte immer wieder, das kommt und geht. Sehr anstrengend, immer wieder in Behandlungen, auch, also nicht nur physisch, sondern auch mental. Und durch das hat es mich wie angefangen zu faszinieren und hat mich angefangen zu wundern, wie kann ich das Wissen so übersetzen, also auch natürlich für mich primär, dass ich es anwenden kann, aber wie kann ich es dann so übersetzen, dass vielleicht auch andere Leute in schwierigen Situationen Tools oder Ideen können anwenden können, wenn sie mal ja, den Kopf anschlagen oder das Leben auf den Kopf gestellt wird.
Also das Leben ist ja wortwörtlich auf den Kopf gestellt worden bei dir. Meine, die Diagnose, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist ja im 2012 gewesen.
Genau.
Und ich meine, jetzt sind wir im 2024, das sind doch 12 Jahre. Und du hast schon gesagt, das sind 3 Jahre rein
statistisch
ja. Genau, oder ärztlich gesehen, wo man da gibt von der Überlebenschance her. Was hat denn dir geholfen in dieser Situation? Also wie bist du genau mit dieser Situation umgegangen? Weil ja, rückblickend ist man immer schleuer, aber ja. Ich meine, zu dem Zeitpunkt, das ist ein riesen Schockmoment.
Es ist ein riesen Schockmoment, es ist auch so surreal, du hast das Gefühl, du bist im falschen Film. Ich habe dann verschiedene Sachen gemacht. Klar, am Anfang da brüllst du einfach mal und bist, wir müssen nicht irgendwie das Schönreden oder so. Das ist einfach wirklich mega hart. Und das habe ich auch jetzt noch, wenn ich Rückfall habe und wieder muss Therapie machen. Das ändert nichts. Das ist immer wieder, wir sind Menschen, wir haben Emotionen, das gehört dazu. Also das will ich einfach mal so vorneweg sagen. Was mir dann aber gelungen ist, einerseits auch durch mein Umfeld oder meine Ärzte, ist der Fokus wechseln. Also mein Arzt hat mir damals eine Geschichte erzählt von einem jungen anderen Patienten, was erfolgreich behandelt hat. Und das hat mir irgendwie geholfen, in meinem ersten Schritt so, okay, den Fokus wechseln von der Todesstatistik hin zu, ich sage jetzt mal, einem einzelnen Fall, wo es irgendwie geschafft hat. Und das habe ich in den letzten 10 Jahren immer wieder gemacht. Mir immer wieder gesagt, mein Körper ist keine Statistik. Ich bin selber noch nicht in der Statistik. Und auch die Statistik ist in dem Sinne auch veraltet. Das ist ja immer etwa 10, 15, 20 Jahre zurück, die Daten. Das heisst, es ist in dem Sinne auch nicht aktuell. Und wirklich so bewusst probiert, den Fokus zu wechseln von ich sage jetzt mal, das, was Hirn als erstes, als intuitivs und vielleicht auch von dort, was kommt, von der Evolution, also dass es auf Gefahr fokussiert, dass wir probierst weg von dem automatischen Fokus, einen Fokus zu wechseln auf etwas, wo dich vielleicht erdet oder wo dir einen Halt gibt oder wo dich beruhigt oder etwas, wo auch konkret ist in deinem Leben, wo du weißt, das ist eine Ressource, wo dich unterstützt. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Tools, wo ich immer auch wieder in meinen Workshops oder Vorträgen sage, so der Fokus, auf was fokussierst du? Weil auf das, was du fokussierst, das wird grösser und das nimmt dann auch mehr Space ein in deinem Kopf, in deinem Herz. Und du fühlst anders und je nachdem, wie du fühlst, ja, handelst du anders oder hast eine andere Lebensqualität. Und das ist eine Übungssache. Ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen. Das ist einfach Üben. Man unterschätzt, wie viel du kannst erreichen mit Üben, ja. Und ich habe leider relativ viele, wie soll ich sagen, Möglichkeiten gehabt in den letzten 2 Jahren zum Üben. Ja. Okay.
Hast denn du gerade Tipps, wo du den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben, um zu sagen, ja, üben zum Beispiel gewisse Praktiken, gewisse Methoden?
Ja, es gibt ganz viele Sachen, die du machen kannst. Also etwas ganz Einfaches, wenn jetzt irgendwie selber Situationen schon die überfordert, dann kannst du dir 2 Fragen stellen. Kannst du dich fragen, ja, was brauche ich jetzt? Also in dem konkreten Fall, was könnte mir jetzt helfen? Wer oder was? Und das kann ganz verschieden sein. Vielleicht brauchst du eine Pause, vielleicht brauchst du eine Ablenkung, vielleicht brauchst du ein Bier trinken mit einem guten Freund oder einer Freundin. Also einfach dir mal so überlegen, okay, was bräuchte ich jetzt gerade? Und die zweite Frage ist eigentlich noch spannender, ist, was brauche ich jetzt nicht? Und das ist auch spannend, weil es viele Sachen im Leben, wo du merkst, oh, und dann vielleicht gerade, wenn du eine Krise hast, wo vielleicht kannst du ausmischen und merkst, hey, warte, das brauche ich jetzt im Vergangen nicht, weil das merke ich, das nimmt mir jetzt gerade Energie. Also, Fokuswechsel hat viel damit zu tun, bessere Fragen zu stellen. Und jetzt mit der Frage, was brauche ich oder was brauche ich nicht, tust du eigentlich dein Hirn schon automatisch auf eine konstruktive Seite überlenken. Oder das Erste, was passiert, wenn eine Krise ist, ist so, sagst du, ah, fuck, wieso ich und wieso jetzt und warum und so. Das ist völlig normal. Und ich glaube, das darfst du auch ein Zeitchen machen. Ich finde das auch wichtig, dass man dort authentisch bleibt und nicht so die toxische Positivität, ich muss jetzt gerade alles können, sondern sagst, okay, jetzt gebe ich mir mal eine Woche und bin immer down. Ich lasse mal den Hormonausschuss, den du bekommst, oder einfach mal rauswaschen. Und nachher kannst du vielleicht in einem zweiten Schritt kannst dich eben mit besseren Fragen kannst sagen, okay, was will mir jetzt helfen? Was brauche ich nicht? Kannst auch fragen, was ist jetzt gut an dieser Situation? Das ist eine spannende Frage. Oder wenn du mit Pankreaskrebs diagnostiziert wirst, sagst du im ersten Schritt, ja, das ist überhaupt nicht gut. Aber wenn du mal ein bisschen nachforschst, ist es aber doch Sachen, die gut sind. Und wenn du dich getraust, die Frage zu stellen, in jeder Krise, dann sagst du, okay, was ist jetzt gut an dieser Krise? Was will mir die Situation sagen? Und du wirklich mit einer Neugier dran gehst, dann findest du irgendeine Antwort und du merkst, ah, okay, spannend, da ist irgendetwas. Und ich glaube, das ist wirklich so das Haupttool mit dem Fokus, dass du einfach bessere Fragen stellst.
Ja, und ich denke, was man natürlich in dieser heutigen Zeit ein bisschen verlernt haben, sind eben genau Fragen stellen. Weil oftmals, also wenn man in der Schule hockt, dann stellen wir ja keine Frage, sondern wir kommen einfach Input über, ohne dass wir eine Frage gestellt haben. Und die Frage stellen, das ist übrigens jetzt auch in Bezug auf künstliche Intelligenz, einfach zum da jetzt mal schon Brücke zu schlagen. Dort ist auch Kunst, die richtigen Fragen zu stellen und das richtige Prompt, wie man so schön sagt, oder? Und wenn ich nicht das richtig tun, niederschreibe oder prompte, dann spuckt das halt einfach irgendetwas raus.
Ja, ist ein spannender Vergleich.
So ein bisschen der Vergleich zu der Digitalisierung jetzt gerade in dieser Hinsicht.
Und ich finde es sehr spannend, weil im AI kannst du auch irgendetwas reinschreiben und da kommt irgendetwas raus. Und wenn du merkst, lernst, oder? Das ist auch ein Lernen. Wir sind das jetzt alle am Lernen. Wie kannst du mit AI reden? Wie kannst du bessere Prompts schreiben? Und du merkst, je besser du wirst, desto besser sind die Antworten. Und das ist aber genau auch in einer persönlichen Krise. Je besser du fragst, desto besser sind die Antworten.
Genau, und ich bin überzeugt, dass quasi jede Situation dir irgendetwas, irgendeine Message wird sie dir geben. Die Frage ist, sehen wir sie oder sehen wir sie nicht? Oder vielleicht nicht gerade unmittelbar, sondern ich glaube auch, Faktor Zeit ist ganz essentiell. Oder siehst du das anders?
Faktor Zeit, in welchem Zusammenhang meinst du das?
In der Verarbeitung von einer Krise oder von einer Situation.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Emotionen sind strukturiert in einer Timeline, oder? Das ist wie ein Peak, wenn du emotional wirst und dann wird einfach mal dein System geflutet mit Neurohormonen oder Hormonen oder Stresshormonen oder was auch immer. Und dann über die Zeit tut sich dann das wie so ein bisschen abflachen, oder? Dann wäscht sich das raus. Und wenn du das weißt, kann dir das helfen, um vielleicht auch nicht so hart ins Gericht zu gehen mit dir. Also wenn du zum Beispiel in einer stressvollen Situation bist, dann wird dein ganzer präfrontale Kortex wird einfach mal geflutet mit Stresshormonen. Und darum kann, also präfrontale Kortex, das ist so das vorne hinter der Stirn, das brauchen wir zum, ich sage jetzt mal, planen, langfristige Pläne machen, Entscheidungen treffen, das findet alles in dieser Region statt. Also ist natürlich ein bisschen komplizierter im Hirn, aber ist ein bisschen simplifiziert gesagt. Und wenn du das System jetzt flutest mit so emotionalen Reaktionen, also mit so Hormonen, dann ist das wie ein Nebel. Und darum kannst du in so einer Situation eine gute Entscheidung treffen. Ich meine, das kennst du selber, wenn du in Stress kommst und überfordert wirst, ist es plötzlich mega schwierig, irgendeine Entscheidung zu treffen. Und das hat einfach damit zu tun, dass wir dort so, ja, all die Hormone irgendwie ausgeschüttet werden. Und wenn du das weißt, kannst du mal vielleicht 2 Stunden oder 2 Tage oder vielleicht brauchst du 2 Wochen Zeit geben. Und dann ist das vielleicht plötzlich, hast du wieder die Klarheit und findest irgendwie den Durchblick und kannst sagen, okay, jetzt weiss ich, was ich will oder was ich muss.
Mhm. Und glaubst du denn, also ich meine, in gewissen Sachen habe ich gar nicht die Zeit zum Abwarten, sondern ich muss eigentlich gerade Entscheidungen treffen. Was hilft denn in solchen Situationen? Also,
ist eine gute Frage. Ich meine, es gibt natürlich Momente, wo du jetzt nicht kannst sagen, ich nehme 2 Wochen Zeit. Ich meine, Entscheidungsfindung ist ein komplexes Thema. Was mir immer geholfen hat, sind Pro-Kontra-Listen machen. Einfach mal, zum so ein bisschen auflisten, okay, was ist Pro und Contra. Und dann, aber, und das ist vielleicht bei jedem ein bisschen anders, ich gehe dann einfach im Bauch. Also, die wichtigen Lebensentscheidungen habe ich alle aus dem Bauch heraus getroffen. Und schaue es vielleicht mit dem Kopf an, die Liste, und dann gehe ich vielleicht eine halbe Stunde ein bisschen joggeln und denke darüber nach. Und dann irgendwann merke ich, okay, nein, der Bauch sagt mir eigentlich das. Und oft ist das auch die richtige Entscheidung gewesen. Also, im Kopf will man oft das, was man im Herz oder im Bauch eigentlich schon weiss, will man irgendwie zurecht biegen. Aber man weiss es eigentlich.
So quasi das Rationale, das Rationalisieren quasi und sagen, hey, eigentlich ist es ja logisch, dass es so müsste ablaufen, aber du eigentlich im Bauch, in der Emotion, in dem Gefühl innen eigentlich weißt, dass das gar nicht der richtige Weg ist.
Ja, und ich meine, da hast auch eine Intelligenz im Bauch, oder? Ein somatisches Nervensystem. Da hat es ein riesiges Netzwerk von Nerven. Also das Bauchgefühl ist nicht nur so ein Volkssagen, sondern das ist auch wirklich, kannst du auch zeigen, wissenschaftlich, oder das ganze Herz hat ein eigenes, unabhängiges Nervensystem, wo jetzt zum Beispiel der Herzschlag angibt, das wird auch nicht vom zentralen Nervensystem gesteuert. Also, und auch wenn die Nervensysteme jetzt nicht kognitive Funktionen übernehmen, übernehmen sie doch auch Funktionen in der Entscheidungsfindung. es gibt so eine Theorie, somatische Markertheorie, dass wenn du jetzt eine schwierige Entscheidung findest, dass du dich eigentlich wie in einem Bild in die Zukunft hineinsetzt, du sagst, okay, was muss ich machen, welche Richtung, und dann spürst du eine körperliche Reaktion, weil du wie im Kino, oder? Das Hirn ist wie das Kino, gehst in die Zukunft und dann merkst du, es passiert irgendetwas und dein Körper nimmt die Reaktion wahr und das gibt ein Feedback nachher auf die Entscheidung, je nachdem, was du machst. Also es ist nicht nur so, dass das in unserem Kopf irgendein Computer ist, der unabhängig ist vom Körper und entscheidet, sondern es ist immer ein Zusammenspiel auch mit dem Körper.
Ja, aber ich glaube mir auch, dass wir halt den Zugang wie zu den Gefühlen oder eben zum Bauchgefühl ein bisschen verloren haben, weil wir es halt eben ein bisschen rationalisieren, gewisse Sachen. Also das ist so ein bisschen meine persönliche Wahrnehmung. Ich habe das auch lange Zeit nicht gehabt. Also quasi ja, Bauchgefühl, was ist das genau, oder? Das Ego ist natürlich irgendwo durch auch ein bisschen, hat ein bisschen Überhand gehabt, muss ich so sagen.
Und ja, und vielleicht gibt es auch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, das wüsste ich jetzt nicht, ob das wissenschaftlich abstützen kann, aber man sagt ja, Männer, also mit dem Gefühl ist für uns teilweise ein bisschen schwierig, darüber reden oder reinzufühlen, aber ja, ich glaube, auch das kannst du wie lernen, ich glaube, es ist wie eine Übungssache, das ist so wie wenn du jetzt, sagen wir, eine Sommelier-Ausbildung machst, oder? Dann hast du am Anfang die Sensorik auch nicht auf deinen Taste-Buds im Mund und in der Zunge. Und je mehr du das schärfst, desto mehr kannst du auf deine Intuition und auf dein Gefühl hören. Und das ist halt auch wieder das, der mehr übt und mehr sich darauf achtet, der wird halt einfach auch besser. Ja.
Ja, das ist so, ja. Das ist in der Tat so. Ich würde gerne nochmal auf die Situation Krise, sprich vor allem so ein bisschen persönliche Strategien, weil eben man ist so quasi oder hat so ein bisschen das Gefühl, ja, man kommt aus der Krise jetzt raus, es wird wieder besser. Dann kommt so wieder das Tal der Tränen oder wie man auch sagen willst. Und was hat denn dir geholfen? Eben, du hast gewisse Sachen vorher schon angesprochen. Fokus und Perspektivenwechsel. Aber irgendwann hast du dann dir wahrscheinlich so, wie ich es jetzt interpretiere oder mache, irgendwann habe ich mir die Frage fertiggestellt. Oder stellst du dir die Frage jedes Mal, wenn das eintrifft?
Es ist so, dass wenn dein Leben in ruhigen Bahnen läuft, dann stellst du die Frage weniger. Und sobald schwierig wird und der Gegenwind kommt, dann kommen die Fragen wieder mehr Dominanz über oder andere Techniken wie in den Körper gehen und vielleicht aus dem Kopf raus. Oder? Das Fragenfokus ist sehr etwas im Kopf, den Fokus wechseln und etwas, wo ich einmal sehr spannend finde und hilft, ist halt einfach mit dem Körper arbeiten. Also mit dem Schnaufen, mit dem Bewegen, mit der Natur, mit Wasser und aus dem Kopf raus, weil Stress und Emotionen finden im Körper statt und darum kannst du auch mit dem Körper arbeiten, um es abfedern oder dem Raum geben. Also zu deiner Frage zurück, es ist natürlich klar, wenn alles gut läuft, dann ist so, ja cool, oder? Gehen wir nachher ans See baden und ist alles gut, dann überleistet das nicht und sobald es halt wieder wenn Krisen auftaucht, dann kommen die Tools und die Fragen kommen natürlich auch wieder in den Vordergrund. Vielleicht etwas, was mir immer sehr geholfen hat, ist zu verstehen, dass jede Krise ist eine Art wie eine Dramaturgie strukturiert. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber man sagt auch, dass sich das so nach der klassischen Heldenreise abbildet. Also die Heldenreise ist, der Hero's Journey ist so eine Storytelling-Struktur, wo eigentlich die meisten Filme und Bücher daran folgen. Und wenn ich es kurz in zwei Sätzen zusammenfasse, es ist eigentlich so, dass der Hauptprotagonist, also das ist jetzt du oder ich oder jemand, der das Leben führt, du bist in der normalen Welt, alles ist gut und dann trifft dich der Blitz. Das kann irgendetwas sein. Und du sagst, nein, ich habe keine Lust, ich will da nicht. Also die Krise kommt aus dem Nichts und du hast eine Abneigung und willst nicht aus deiner normalen Welt. Und dann irgendwann sagst du, okay, gut, ich nehme die Challenge an, ich mache eine Entscheidung, ich mache mich auf den Weg. Und dann gehst du eigentlich aus dieser Normalität raus ins Unbekannte und in das, was dir Angst macht. Und dort hast du dann ganz viele Tests und findest auch Mentoren und auch Feinde, also du machst so die ganze Heldenreise, wie halt immer Lord of the Rings oder Star Wars, das ist immer genau das Gleiche, oder? Und bis du dann eigentlich den ultimativen Test findest. Der ultimative Test ist Konfrontation mit deinen tiefsten Ängsten oder den dunkelsten Gedanken. Und wenn dir das gelingt, das eigentlich zu überwinden, dann findest du meistens eine Einsicht. Man spricht dann also von einem Lebenselixier oder einfach so etwas, wo gefunden hast durch die Transformation. Und dann sagst du, okay, cool, jetzt gehe ich wieder heim, mein normales Leben, machst dich auf den Rückweg. Und dann ist aber das, was du gesagt hast, dann kommst du vielleicht zurück und merkst, oh, es ist nicht so einfach, oder? Weil du hast dich verändert, du bist ein anderer Mensch, hast vielleicht auch Narben oder Mini-Traumas oder größere Traumas und in der normalen Welt, ja, machen alle Leute machen nur ihr Ding. Und du fittest plötzlich nicht mehr rein. Also du hast dann wie so einen Konflikt. Es ist so, wenn der Odysseus, also die Odyssee ist auch so strukturiert, wenn der Odysseus zurückkommt und niemand erkennt ihn mehr in seinem Haus, oder nur sein Hund. Weil er hat sich so verändert äußerlich, dass niemand mehr ihn erkennt, außer der Hund. Und das ist so ein bisschen das Symbolbild von der zweiten Krise. Du kommst zurück und sagst so, jetzt ist alles wieder normal, und das ist aber nicht normal. Es ist aber vielleicht fast noch schwieriger als voran. Und mir hat die Heldenreise, also das findest du auch im Internet, wenn es die Leute interessiert, da so mit Bildli und so, es hat mir sehr geholfen, zum verstehen, wo bin ich jetzt gerade auf dieser Dramaturgie und was bräuchte ich jetzt vielleicht, um ins nächste Kapitel oder in die nächste Stufe rüberzukommen.
Also das ist mega spannend, das mit dieser Heldenreise. Ich habe das jetzt so bildlich nicht gekannt oder ich kenne halt einfach andere Methoden, ob das jetzt eine Change-Kurve ist oder wo auch so ein bisschen in die Richtung hineingeht.
Es ist noch spannend, weil eben eine persönliche Krise und eigentlich alle grossen Dramaturgien in Büchern und Kinos sind eigentlich genau das. Du kannst also irgendeinen Film, die meisten Filme, außer vielleicht ein David Lynch oder so, aber die meisten Filme folgen mehr oder weniger dieser Struktur. Und der James Campbell, der das untersucht hat, hat eben verschiedene Geschichten aus verschiedenen Kulturen geschaut. Und das ist fast so eine Überlegung, dass unser Hirn eine gewisse Affinität hat für diese Dramaturgiestruktur und uns das eben auch hilft, persönliche Krisen zum überwinden. Also ich finde es eine ganz spannende Sache. Es hat mir immer wieder geholfen, um selber einordnen, wo ich bin.
Und was mich noch wundern würde, ist vor allem, oder du hast Diagnose, dann hast den Prozess durchlaufen, dann bist du quasi draussen oder rausgekommen. Und wie fühlt man sich dann, wenn man rauskommt?
Ja, ich bin ein paar Mal rausgekommen. Es war jedes Mal ein bisschen anders gewesen, aber du hast so wie das Gefühl, wow, jetzt gehört die Welt mir, jetzt kann ich machen, was ich will, jetzt nutze ich meine Zeit wirklich sehr sinnvoll, was du irgendwann natürlich wieder vergisst. Genau. Also es hat eine extreme, in meinem Leben jetzt eine extreme eine Amplifikation gegeben von Tatendrang, dass ich wie gesagt habe, okay, jetzt oder nie, jetzt will ich. Und ich habe dann wirklich auch, am Anfang habe ich Bucketlist geschrieben und alles gemacht, mein ganzes Geld durchgelassen, bis ich bankrott gewesen bin und gemerkt habe, oh, jetzt, ich lebe immer noch und jetzt sollte ich vielleicht mal wieder einen Job haben. Also das ist bei mir so am Anfang so gewesen, dass wirklich einfach das Bewusstsein, wenn du etwas willst machen im Leben, dann musst du es jetzt machen. Und nicht warten bis irgendwann, weil ich halt wie die Perspektive nicht habe, dass irgendwann, weil ich nicht weiss, ob ich es irgendwann erreichen werde. Und das ist sicher ein grosser Unterschied. So, ich sage jetzt mal, ein Mensch, der jetzt nicht so eine dramatische Diagnose bekommt wie ich.
Aber eigentlich ist es noch spannend, oder? Weil es muss immer irgendein Schicksalsschlag, oder ich sage jetzt, man muss immer am tiefsten Punkt sein oder kommen. Ich meine, bei dir ist es jetzt nicht wohlwollend, sondern es ist ja genetisch oder wie auch immer. Und dann erst kommt man zu Entschlüssen und kündet den Job oder fokussiert sich auf das, was man eigentlich wirklich hat wollen machen. Und was ich immer wieder feststelle in Gesprächen mit vor allem auch älteren Personen, ja, wenn ich pensioniert bin, dann mache ich das und das. Und wenn es etwas ist, was ich mir einfach gesagt habe, an meine Frau, und gesagt, schau, was ich wirklich eigentlich nie würde wollen, ist, wenn ich irgendwann mal so weit bin und sage, ja, hätte ich doch einmal, Und dann hätte ich das doch gemacht. Und klar, es gibt Sachen, die ich gerne machen würde, aber in dem Konstrukt, wo ich mich jetzt befinde, Familie, Selbstständigkeit, ist natürlich schwieriger. Aber gleich denke ich, so ein bisschen Balance zu finden zwischen was will ich wirklich und was ist auch machbar in der Situation, in der ich mich befinde. Das ist nicht ganz einfach, aber dort befinde ich mich aktuell. Oder?
Ja, das ist ein spannender Zwischenraum, oder? Weil du spürst, willst du vielleicht noch etwas anderes machen, aber dann weißt du, es ist ja mit Risiko verbunden und kannst jetzt nicht einfach machen, was du willst, weil du hast eine Verantwortung oder vielleicht andere Leute, die auch beeinträchtigt sind, je nachdem, was du entscheidest. Ich glaube, es sind wie zwei Sachen, die dazu führen, dass die Leute nicht das machen, was sie eigentlich tief innen wollen. Das erste ist so wie eine verzerrte Risikoanalyse. Also die Leute sagen, ja, es ist aber ein Risiko, das zu machen. Und das stimmt. Das ist vor allem, wenn du in der Schweiz schaust, ist immer finanziell oder ist immer, ja, aber was, wie zahlst du? Und es geht immer ums Geld. Und das stimmt. Das ist ein gewisses Risiko, das du auf dich nimmst. Aber du musst dir bewusst sein, du nimmst auch ein Risiko auf dich, wenn du es nicht machst. Und das ist eben das Risiko, wenn jemand eine Diagnose bekommt, wo du checkst, dass das ein Risiko ist, dass es nicht macht. Also, dass du deine Zeit nicht für das einsetzt, ist deine kostbarste, das kostbarste Gut, das du hast, nicht für das einsetzt, was du eigentlich tief in deinem Herzen innen willst. Und das Problem ist, und das sind wir beim Hirn, das Hirn sieht natürlich einfach die finanzielle oder ich sage jetzt mal die gesellschaftliche Verpflichtung oder, und das macht Angst oder das Risiko, ja, aber was, wie zahle ich denn das, wie finanziere ich denn das? Und ich glaube, ich wäre genau so. Also ich will nicht sagen, dass ich ohne Diagnose so ein Leben geführt hat, wie ich jetzt geführt habe. Also ich glaube, es ist viel einfacher, wenn du so das Messer am Hals hast. Und trotzdem glaube ich, dass es möglich ist, so Träume anzugehen und die jetzt prototypen, sage ich mal, und vielleicht wie ein Pflänzchen erwachsen. Das heisst nicht gerade, dass du deinen Job musst künden und irgendwie ja, alles hinschmeißen, aber einfach dich fragen, ja, was finde ich denn wirklich sinnvoll in meinem Leben und kann ich das irgendwie mehr Platz geben, kann ich dem mehr Platz geben in meinem Leben und mich auf dem ausbilden oder vielleicht nach Möglichkeiten suchen, um mich mehr mit dem beschäftigen. Und wenn du das machst, und zwar nicht nur ein Jahr oder zwei Jahre, sondern 3, 4, 5, 10 Jahre, dann irgendwann gehen die Türen auf und du machst Zeug, wo du vielleicht gar nicht so hast können planen, weil du einfach auch die Sensorik, die Sensibilität geschärft hast, ja, was will ich eigentlich, und dann dem aber auch Platz eingeräumt hast. Und das braucht halt einfach auch eine gewisse ja, Konsistenz oder einen gewissen Grit, oder? Das, weil alle haben Träume, aber viele gehen es dann einfach nicht an und denken dann, ja, irgendwann einmal. Und das ist mega schade, weil du könntest das eigentlich jetzt angehen. Vielleicht nicht gerade, dass alles musst hinschmeißen, aber einfach auch in kleinen Projekten und in kleinen Steps.
Ja, das ist in der Tat so. Und ja, natürlich hat man sehr viel Verbindlichkeit jetzt wieder auf den finanziellen Aspekt, um dort wieder Bezug zu nehmen. Also wir haben sehr viel Verbindlichkeit. Vor allem, ich kann jetzt natürlich da von der Schweiz reden, dann hat man Eigenheim, dann hat man vielleicht ein Leasing, dann hat man, ja, und wir haben einen relativ hohen Lebensstandard. Aber wenn dann irgendwann einmal von so einer Situation oder von einer Krise betroffen bist, dann glaube ich, dann stellst du alles ein bisschen in Frage und auf den Kopf. Und ist es das wirklich das, was ich will? Und
weißt du, das Problem ist, die meisten Leute haben zu viele Sachen. Und wenn du mal wirklich auflistest in einer Excel-Tabelle und schaust, wo gehen deine Kosten an und wie viel verdienst du pro Monat und dann wie viel Prozent von deiner Arbeitszeit musst du nur aufwenden, um den höheren Lebensstandard erreichen. Oder ich habe sehr bewusst einen einfacher Lebensstandard. Ich habe keine grossen Fixkosten. Ich habe kein Office. Ich habe wirklich geschaut, dass ich mir dort nichts aufhalse. Und das gibt mir extreme Freiheit. Dafür habe ich die Hälfte von einem Segelboot, das die Leute sonst einfach mit 65 kaufen. Und das heisst nicht, dass ich reich bin, sondern ich habe halt eine bewusste Entscheidung gemacht. Ich habe kein Auto. Ich wohne sehr billig. Oder das brauche ich alles nicht. Weil in der Schweiz, ich meine, es läuft ja so gut. Und vielfach haben wir das Gefühl, wir bräuchten das alles. Ich habe kein Eigenheim. Und dafür erlaubt mir das halt, die Ressourcen anders einzusetzen für etwas, was ich jetzt leben kann, wo vielleicht andere dann mit 65 leben. Ich glaube, das Problem ist nicht, dass die Leute an Ressourcen mangeln. Ich glaube, sie setzen sie einfach so ein, wie es halt ja, 90% von der Gesellschaft macht, wenn man das Gefühl hat, das braucht man. Aber das mal hinterfragen, ich meine, das muss jeder für sich selber entscheiden. Das ist noch spannend. Brauchst du wirklich all das Zeug, was du hast? Oder geht es auch anders?
Also da kommt mir etwas in den Sinn, Martin, und zwar mit dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Sachen, die wir nicht brauchen, um Leute beeindrucken, die uns
gar nicht kennen. Ja, kennen. Genau. Genau. Also,
ja, das muss jeder ein bisschen selber für sich beantworten. Was ich noch würde spannend finden, Martin, so ein bisschen weiter zurück in deiner Kindheit, hat es dort, weißt, basierend auf verschiedene Situationen, wirklich Situationen oder Fälle gegeben, wo du sagst, ja, dank dieser Situation habe ich jetzt eine gewisse Resilienz, weil ich interpretiere wirklich daraus heraus auch, dass du eine ganz starke Resilienz hast.
Das ist eine spannende Frage. Ja.
Jemand, der so viel Mal so eine Situation erlebt hat. Also irgendwann, glaube ich, lässt man wie so ein bisschen los, oder? Und sagt, irgendwie wird das Leben doch nicht, dass es weitergeht.
Das ist eine spannende Frage. Wenn ich zurückschaue auf meine Kindheit und an das, was ich mich mag erinnere oder an das, was ich kenne von Schilderungen oder von Super 8 Filmen oder so, wenn ich mich gesehen als kleiner Bub. Ich war sehr ein energetischer Bub, aber ich hatte auch eine Tendenz zur Ängstlichkeit. Ich bin nicht so der Draufgängerische, ich kann alles und so. Ich war der Kleine von zwei, also mein Bruder ist etwas älter. Aber ich war nicht der, ich hatte Heimweh im Pfadilager. Ich habe, wenn wir in der Body sind gegangen, baden, mich nicht getraut, ins Wasser gumpen von irgendwo oben runter. Und, also ich bin jetzt nicht vom genetischen Footprint, habe ich das Gefühl, so das Kind mit dem Urvertrauen, das einfach auf die Welt losrennt. Mhm. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass meine Eltern mir wirklich das erkannt haben und mich auch immer wieder dazu motiviert haben, gesagt, du kannst das und du machst das und so der Trust und so auch die Exposure gegeben haben und mich Situationen ausgesetzt haben, die wahrscheinlich mir geholfen haben, um das Selbstbewusstsein langsam aufzubauen, dass man etwas kann, oder? Man spricht ja dann auch so von Selbstwirksamkeit, also dass du daran glaubst, dass du selber etwas kannst. Ich glaube aber, dass ich wirklich vor allem über die letzten 10 Jahre resilient geworden bin durch die Challenge, die ich bekommen habe und immer wieder haben müssen aufstehen. Vielleicht habe ich eine gewisse Ausrichtung gehabt. Eine lustige Anekdote ist, nach dem Gymi haben wir ein paar gute Freunde und ich, wir haben in den Schweizer Bergen eine Kiste vergraben mit so Aufsätzen an unser zukünftiges Ich, was wir mal werden wollen und so. Und die Kiste haben wir 20 Jahre im Boden gehabt, die haben wir letztes Jahr, glaube ich, haben wir die wieder rausgeholt. Das war recht spannend gewesen, um das zu lesen. Und etwas, wo mir geblieben ist, und das ist mir wirklich alter Rücken runtergelaufen, ich meine, das war weit, weit vor meiner Diagnose gewesen, da habe ich irgendwie geschrieben, ja, im Leben gibt es Sachen, die du nicht kannst beeinflussen kannst. Und ich hoffe einfach, dass egal was mir passiert, dass ich die richtige Einstellung kann finden kann. Und ich meine, das ist wirklich krass gewesen. Ich meine, wir haben das uns gegenseitig vorgelesen, ist ein recht emotionaler Moment gewesen. Aber wenn ich jetzt so etwas anschaue, dann glaube ich schon, dass ich so eine gewisse Ausrichtung schon gehabt habe. Aber ich glaube auch, und das finde ich auch wichtig, wenn die Leute das hören, ich glaube einfach wirklich, es hängt einfach auch damit zusammen, ob du dich darauf einlässt, ob du dich getraust, dich auf die Krise einzulassen. Es hat sehr viel mit Neugier zu tun. Und die erste Reaktion ist emotional, ist Widerstand, ist ich will nicht und hässig und so. Und das ist gut, das ist okay. Aber dann im zweiten Schritt kannst du eine Neugier entwickeln und dich darauf einlassen. Und ich glaube, das kannst du einfach üben. Also das will ich einfach wirklich, das glaube ich wirklich, dass du das kannst üben. Ich glaube, das Hirn ist wirklich, Barbara Studer hat das letzte gesagt, das Hirn ist nicht eine Hardware, das Hirn ist eine Lifeware. Ich finde das ein super Spruch. Oh, das ist ein Living Ding und ein Lebensorgan. Und es verändert sich, je nachdem, wie du mit der Welt interagierst. Also das einfach auch so als Hoffnungsschimmer, wenn die Leute das hören. Es ist nicht so, dass der Martin einfach gut drauf war und darum resilient ist, sondern es ist einfach auch eine Trainingssache, ja.
Ja, danke vielmals für den Einblick, Martin. Also das hat mich gerade ein bisschen auch geschüttelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Was du jetzt da erzählt hast, ist auch recht, ja.
Ja, und ich habe auch nicht mehr gewusst, dass ich das geschrieben habe. Oder? Das ist noch lustig, wenn du so eine Kiste rausholst nach 20 Jahren und dann liest du das. Und ich meine, alle in diesem Kreis sind gute Freunde von mir, die wissen, was ich die letzten 10 Jahre durchgemacht habe. Ich habe den Satz gelesen und gefunden, hey, nein, das gibt es ja nicht. Ja, das ist wirklich sehr schön
gewesen. Glaubst du auch, dein Umfeld ist auch essentiell für die Unterstützung von einer Krise?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das Umfeld extrem wichtig und ich habe ein gutes Umfeld. Ich habe gute Freunde, gute Family, gute Loved Ones, so eine Beziehung und das hilft. Das hilft extrem. Ja. Hat
sich gewisse dann verabschiedet auch vermutlich?
Ja, es hat sich so wie auseinandergelebt und man muss auch immer verstehen, so eine Krise überfordert alle. Und ich hatte das am Anfang ein bisschen so schräg genommen, aber ich habe wie lernen, hey, du darfst das nicht persönlich nehmen, wenn jemand mit dem nicht klarkommt, weil jeder und jede hat seine eigene Herangehensweise mit dem, oder? Und ich hatte dann einfach meinen Weg müssen finden mit den Leuten, die ich gemerkt habe, die mir gut tun und die mich unterstützen. Und mit denen bin ich jetzt viel näher geworden in den letzten Jahren, auf jeden Fall.
Jetzt ist eine persönliche Frage von meiner Seite her. Wie soll ich am besten reagieren, wenn ich weiss, dass mein Gegenüber eine Diagnose bekommen hat? Was sagst oder was hätte dir geholfen vielleicht, oder aus deiner Erfahrung jetzt raus? Was hätte dir geholfen? Oder wo sagst du lieber, hey, weißt du was, lieber nicht zu nahe? Oder ich meine, gewisse Leute tendieren dann irgendwie jeden Tag anzuleuten oder halt einfach ein bisschen vordringlich, sage ich jetzt mal so.
Ich würde zwei Sachen sagen. Das Erste, was ich würde sagen, wenn es jemand ist, der dir nahe steht, dann wirst du selber auch emotional. Und ich würde mir für dich selber Zeit nehmen, um mit diesen Emotionen klarzukommen und die für dich oder mit jemandem auszusprechen, zu verarbeiten. Ich glaube, die Person, die selber Diagnose hat, ist nicht die richtige Person, um nachher auch noch... Also weißt, das Umfeld ist dann auch betroffen und sagt, ah, oh, krass, ich finde es so krass. Und ja, das musst du wie für dich selber irgendwie ins Reine bringen. Ich glaube, die betroffene Person kann dir nicht weiterhelfen. Und dann, wenn du merkst, und es muss nicht perfekt sein, du kannst schnell anrufen und sagen, hey, schau, es tut mir so leid, das ist ein Scheiß und so. Also es geht ja darum, zum emotional können, empathisch bleiben. Aber dann, was ich immer den Leuten sage, und ich finde das noch ein guter Ansatz, ist, wenn es um Krebs geht, dann haben wir immer gerade Angst, oh, jetzt stirbt die Person und dann muss man sich selber mit dem Tod auseinander, und es ist gerade so schwer. Stell dir doch einfach vor, die Person hat das Bein gebrochen und ist jetzt daheim und kann nicht mehr laufen und ist mega im Dilemma. Und sagst, was machst du denn? Dann ist es irgendwie mega natürlich, Leute schauen und sagst, hey, wie geht's dir? Was brauchst du? Kann ich etwas einkaufen? Also, dann nimmt man wie so die Schwere von dem Tod und von dieser Gefahr aus dem Raum. Und es geht einfach nur noch darum, okay, wie fühlt sich die Person? Was kann ich jetzt machen? Und wirklich so proaktiv sagen, hey, brauchst du etwas? Kann ich irgendetwas, willst du eins ziehen? Oder keine Ahnung, kann man zu dir Kaffee trinken? Oder eigentlich wie fragen, wie geht's dir? Und was brauchst du? Und meistens sagen dann die Leute, ja, ist alles gut, brauche nichts. Dann kannst du noch einen Trick machen. Dann kannst du zum Beispiel sagen, hey, look, es würde mir jetzt eine unheimliche Freude machen, wenn ich für dich einkaufen dürfte. Kannst du mir die Freude lassen? Also weißt du, wie kannst du es umkehren, vor allem so bei den Männern, kannst du sagen, hey, look, ich weiss, du brauchst jetzt keine Hilfe, aber mir würde es jetzt wirklich mega Freude machen, wenn ich das für dich machen dürfte. Und dann kehrst du wieder die Schum. Und dann ist es vielleicht für die Gegenseite einfacher, sagen, also gut, ich schicke dir eine Postliste.
Okay, cool.
Ja.
Ja, spannend. Ja, Martin, ich würde das ehrlich gesagt auch gerade als Abschlusswort nehmen. Es sind auch schon 40 Minuten rum. Ich würde dir auch gerade das Wort geben, um einerseits über dein Buch «Mut zum Leben», was ja noch nicht draußen ist,
Werbung zu machen. Wahrscheinlich, bis der Podcast kommt, ist es dann draussen. Aber ich mache gerne ein bisschen Werbung. Ja, das ist, ich habe das schon geschrieben auf Englisch, Dare to Live. Jetzt ist es auf Deutsch draussen, Mut zum Leben. Das kommt in den nächsten 2 Wochen raus. Außer es gibt noch einen fundamentalen Fehler, wobei ich glaube, das ist jetzt gut. Das ist wirklich auf der Ziellinie und man kann das auf der Website bestellen oder über Amazon. Es haben jetzt ja schon lustigerweise 2 Buchhandlungen mich angefragt. Jetzt muss ich herausfinden, wie man das Buch denen schicken kann. Also ich schaue, dass man es irgendwo überall kann bestellen kann, aber am einfachsten ist es wahrscheinlich einfach auf der Website. Genau. Okay, und vielleicht sonst noch... Super. Und vielleicht auch noch etwas für Leute, die vielleicht betroffen sind. Wir machen im November nochmal eine Roadshow mit dem Film in Luzern und Liechtenstein und einmal online, wo wir den Film, den Doc-Film nochmal zeigen. Und dann mache ich noch einen Workshop, wo wir so ein bisschen verschiedene Tools besprechen oder die Heldenreise. Und ja, das kann sein, dass das vielleicht auch noch jemand interessiert, zum dort vorbeischauen oder mal reinschauen. Genau.
Absolut spannend. Ja, ist das irgendwo drauf, die Roadshow? Oder?
Ich kann dir das schicken. Da kannst du es auch noch in die Shownotes rein tun oder so. Oder, ja. Ich tue es dann auf meiner Website listen.
Martin, gibt es noch etwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern möchtest mit auf den Weg geben, ganz allgemein?
Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, das Wichtige, oder was ich immer spannend finde, um auf den Weg geht, dass man nicht zu viel von sich irgendwie fordert. Also eins von meinen Lebensmotto ist «Go easy, but go». Also wenn irgendetwas angehst, ja, mach einen kleinen Schritt und mit einer gewissen Selbstliebe und dass du dich akzeptierst, wo du jetzt gerade bist, aber mach den kleinen Schritt. Und oft sind wir so, ja, ich muss jetzt anders sein und das geht perfekt können. Und so, nein, ich glaube, es ist okay, einfach einen kleinen Schritt und go easy, but go. Genau.
Sehr schön, danke. Bitte. Martin, wie kann man dich erreichen, kontaktieren, sollte es Leute haben, die Interesse haben, mehr über dich zu erfahren?
Ja, auf jeden Fall. Also meine Website martinindebitzin.com oder sonst einfach bin ich auf Insta, LinkedIn, YouTube und ich glaube TikTok. Das macht mein Team. Ja, TikTok ist nicht mehr so meine Welt. Aber da finde mich, ich glaube unter Dr. Martin Indebitzin ist jetzt der Social Media Handle, genau. Das ist am einfachsten.
Martin, merci mal für deine Zeit.
Ja, hat mich gefreut. Vielen Dank für das spannende Gespräch und ja, habe es auch sehr lässig gefunden, jetzt heute da zu sein.
Danke, merci mal. Tschüss.
Tschüss.